Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dein Werk tust jetzt, dass du mir hilfst, dass du sagst durch mich, was du sagen möchtest. Ich gebe dir mein Herz, Jesus, und die ganze Vorbereitung, alles gebe ich dir hin. Bitte dich, dass du jetzt wirkst, Herr. Amen. Ja, es soll heute Morgen darum gehen, dass Jesus seine Gemeinde baut. Das ist ja ein viel zitierter Vers aus Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also Jesus versprach, seine Gemeinde zu bauen und darauf können wir uns verlassen, und wenn wir Gemeinde bauen, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass er das wirklich tut. Und ich möchte heute einen Aspekt lehren, wie denn das praktisch aussieht, dass er wirklich selber bauen kann. Und das ist in einer gewissen Weise ein Geheimnis. Es ist richtig, wenn man sagt, Jesus baut die Gemeinde, und es ist auch richtig zu sagen, wir bauen die Gemeinde. Und wie geht das Zusammenspiel? Wie tut er das durch uns? Oder wie tun wir das mit ihm? Darum soll es ein Stück gehen. Und ich denke, es gibt so diese zwei Spuren, dass uns das einmal persönlich, denke ich, voranbringen kann. Und natürlich auch in Sicht auf die Gemeinde, auf die Gruppe, wo wir sind, dass Jesus selber baut. Und ja, um darüber Offenbarung zu bekommen, brauchen wir Offenbarung über seine Wege und Offenbarung über ihn selber, über seine Art, über sein Wesen. Und da habe ich in der Schrift geforscht und festgestellt, dass Gott, ganz anders als wir das vielleicht entschieden hätten, bestimmte Personengruppen von seiner Weisheit ausschließt und bestimmten anderen Personengruppen seine Weisheit verspricht. Da gibt's einmal diese Aussage von Jesus, das finden wir in Matthäus 11, 25. Da sagt Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Das kommt auch nochmal im Lukas-Evangelium, und Jesus sagt, dass nachdem er die Jünger ausgesandt hatte, und die Jünger kommen zurück und sind voller Freude, weil sie erlebt haben, dass der Herr durch sie gewirkt hat. Da wurden Kranke geheilt, da wurden Dämonen ausgetrieben. Und nach dieser Begebenheit sagt Jesus, ich preise dich, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Weitere Schriftstellen, die darüber sprechen, ist aus 1. Korinther 1, 19. Es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Noch eine Übersetzung aus der NGÜ, lese ich denselben Text nochmal. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit denen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und ich bin überzeugt, dass es ein Schlüssel ist beim Gemeindebauen, dass wir die Weisheit Gottes haben, empfangen, anzapfen können, aus ihr heraus arbeiten und dass wir uns zu den Unmündigen und Unweisen qualifizieren. Und in den paar Jahren, wo wir rumherreisen, konnte ich feststellen, dass menschliche Weisheit bei Gemeindebau eines der massivsten Hindernisse ist für das, was Gott eigentlich machen will. Und dass es enorme Probleme auf den Plan bringt innerhalb von Gemeinden, wenn nach menschlichem Gutdünken gehandelt wird oder nach menschlicher Weisheit entschieden wird. Und Gott ist sehr klar in seinem Wort, dass er sagt, das alles ist töricht in meinen Augen. Paulus sagt von sich, ich kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der, in Klammern, menschlichen Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Oder dann 1. Korinther 2, 13, davon reden wir nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Und dann 1. Korinther 3, 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und dann 1. Korinther 1, 27, das törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das starke zu Schanden mache. Also darin klingt für mich ein Aufruf, ein Bejahen zu Schwachheit, zu dem Umstand, dass wir mutig sind, die zu sein, die in der Welt als töricht gelten oder als dumm. Ja, Annegret kam dieser Vers auch in Annegret ihrer Lehre, dass Gott sich ein Lob etwas bereitet hat aus dem Mund von Kindern und Säuglingen. Und Gemeindebau hat viel damit zu tun, dass wir diesen kindlichen, einfachen Glauben haben, dieses einfache, kindliche Vertrauen und Abstand nehmen von all dem hochtrabenden, menschlich klug erscheinenden Dingen. Und immer dort, wo Gemeinden nach menschlicher Weisheit gemanagt werden und wo die Geschäftsideen von erfolgreichen Firmen in die Gemeinden einfließen, wird's komisch. Und ich denke, das waren eine Reihe Verse und es gibt noch eine Menge mehr. Ich habe ganz viele übersprungen, weil es soll auch nicht langweilig werden. Aber wir können daraus ablesen, dass Gott eine Abneigung hat gegen menschliche Weisheit und eine Abwehrhaltung dagegen. Und dass er das mehrmals sagt, dass er beschlossen hat, das alles zunichte zu machen. Und dass menschliche Weisheit oder Stärke oder Klugheit oder so dieser religiöse Stolz nutzlos sind für Gemeindebau, für das, was er tun will mit seinem Leib. Und dass es eher Hindernisse sind und eine Quelle für Schwierigkeiten und Scheitern. Und Gott hat klar gesagt, dass er das erwählt hat, was in den Augen der Welt als dumm oder schwach oder unmündig oder unreif gilt. Und manchmal, glaube ich, sind wir zu weise für den Bau, den Jesus bauen will. Und manche Dinge können wir schwer erfassen, weil sie zu einfach sind. Wir neigen manchmal so dazu, wenn irgendwas ganz, ganz hart und anstrengend wäre und furchtbar viel Arbeit machen würde, dann würde es uns eher dahin ziehen als zu den ganz einfachen Dingen, die Gott uns einfach geben will. Und wir sehen, dass wie Jesus gekommen ist, daran kommt auch zum Ausdruck, dass Gott es so sieht und dass Gott es so beschlossen hat. Man erwartete den König, den Messias, und in einer Zeit, wo die Römer das Land besetzt hatten, erwarteten die Schriftgelehrten einen König, der kommt mit militärischer Stärke und da die Römer aus dem Land wirft und der sich auf den Thron setzt und klarstellt, wer der Chef ist. Und Jesus kommt als Baby und kommt in einem Stall, und das war ein ganz anderer Weg, und die Weisheit der Religiösen konnte das nicht fassen. Und das sehen wir ja an so vielen Stellen, wie die ihnen das zum Ärgernis wurde. Und er wird versucht in der Wüste, besteht das, kommt in der Kraft des Geistes aus der Wüste zurück, geht in seine Heimatstadt, und erste Aktion, sie wollten ihn erstmal in den Abhang runterstürzen. Sie konnten das nicht ertragen, dass Gott so einen ganz anderen Weg gewählt hat, wie er den Messias kommen lässt. Und wie er dann starb, voller Schmach und Schande zwischen zwei Verbrechern am Kreuz. Das war alles nicht die Idee, die die religiöse Weisheit zu dieser Zeit hatte. Und es in den Versen, die ich gelesen habe, taucht immer mal das Wort Geheimnis auf. Wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, sagt Paulus. Oder eine andere Stelle, da sagt er, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist 1. Korinther 4,1. Verwalter der Geheimnisse Gottes. In gewisser Weise verwaltet die Gemeinde die Geheimnisse Gottes. Und Gemeindebau braucht, dass Offenbarung kommt über die Geheimnisse Gottes. Und das möchte Gott gerne tun. Das finden wir auch im Epheser 3, dass er durch die Gemeinde seine Geheimnisse bekannt geben will. Und dass er durch die Gemeinde etwas demonstrieren und zeigen will. Lese ich mal eine Passage, die Paulus da schreibt, Epheser 3, ab 3. Da sagt er, mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Das betont Paulus an vielen anderen Stellen. Ich habe nicht von jemand anderes eine Lehre abgelernt. Ich habe nicht irgendwo abgeschrieben, sondern was ich lehre, habe ich empfangen durch Offenbarung. Und dann sagt er, beim Lesen könnt ihr meine Einsichten das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Und dann kommt ein Stück später noch so einem ganz langen Paulus-Satz, wo man wochenlang drüber nachdenken kann. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Aber das ist eine andere Weisheit, als was wir als natürliche Menschen im Allgemeinen unter Weisheit verstehen. Und wir haben eine Botschaft, die als töricht gilt. Die Botschaft vom Kreuz, und Paulus ist da sehr klar im Galaterbrief, dass es sich festlegt, ich predige Christus und ihn als gekreuzigt und nichts anderes. Und immer wenn Geheimnis erwähnt wird oder Geheimnisse im Wort, dann meint es nicht irgendwas Mystisches, Mysteriöses, was niemand erreicht oder keiner wirklich finden kann und was... wer weiß, was für einen Inhalt haben könnte, sondern immer wenn von Geheimnis die Rede ist, dann meint es Dinge, die zur Zeit des Alten Bundes noch nicht offenbart waren. Und oft, wenn das Neue Testament das verwendet, dann geht es darum, jetzt ist ein Geheimnis offenbart, und Paulus sagt, es, das Geheimnis des Christi ist offenbart worden, und das sind Dinge, die Generationen vor uns nicht offenbart waren. Und im Kern geht es um das Geheimnis des Christus. Und wir hatten das gelesen, ich nehme diesen einen Satz nochmal aus Epheser 3, dass in den Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und da gibt es einen Zusammenhang zu dieser anderen Schriftstelle, die ich denke wir alle kennen, wo steht, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Es geht darum, dass diese beiden Ämter vorgesehen sind, das Geheimnis Christi zu offenbaren. Deshalb sind das diese beiden Dienste, die die Grundlage oder den Grund für Gemeinde legen. Damit die Gemeinde auf der Weisheit Gottes gebaut ist, das ist von existenzieller Bedeutung. Und alles an Gemeindebau, was nicht auf der Grundlage der Weisheit Gottes gebaut ist, wird auch vergehen oder scheitern. Also Apostel und Propheten sind die, die den Grund legen, und das Wort sagt, Jesus selbst ist in dem Ganzen der Eckstein, das Geheimnis durch den Geist offenbart. Ein weiterer Teil dieses Geheimnisses ist, dass die Nationen Miterben, Miteinverleibte sein sollen. Das war bis dahin ein Geheimnis und nicht offenbar. Gott hat ausschließlich zu seinem Volk gesprochen, hat sein Volk errettet, seinem Volk Prophetien gegeben, und durch Jesus und dann durch den Dienst der Apostel wurde offenbar, auch die Nationen sollen mit einverleibt sein. Es können vollkommene Erlösung haben. Ein weiterer Teil dieses Geheimnisses, der Tausch am Kreuz, von neuem geboren zu sein, für immer dem Tod entronnen zu sein und ewig für den Herrn zu leben, dass wir viel Frucht bringen können, dass wir Bürgerrecht haben im Himmel und dass der Herr uns eine Berufung gegeben hat und dass jeder von uns dafür vorgesehen ist, ein erfülltes, gesegnetes Leben führen zu können. Wir waren vor kurzem, wir vier Älteste, ein Wochenende zusammen weg, um Gemeinschaft zu haben und zu beten und zu hören, was Gott tun will. Und wir haben über verschiedene Situationen unserer Gemeinde gesprochen, und irgendwie hat Gott uns da so einen Satz gegeben, der war eben irgendwie von Gott. Wenn wir uns treffen und wenn wir miteinander in Gemeinschaft sind, in der Gemeinde, in der Hausgruppe, dann sollte uns ein Motto oder dann sollte dieser Satz unsere Themen prägen. Wo war ich ein Segen? Wo bin ich ein Segen? Und wie werde ich ein Segen sein? Ich denke, dass uns das sehr viel weiterbringt, wie ging mir es wieder schlecht und was ist alles noch ganz schlimm und was wird alles noch schlimmer? Wo war ich ein Segen? Da können wir mitteilen einander, was der Herr gemacht hat. Wo bin ich gerade ein Segen und wie werde ich ein Segen sein? Das ist das, was Gott für uns hat. Also Geheimnisse bezieht sich oft auf Wahrheiten, die zur Zeit des Alten Bundes oder im Alten Testament noch nicht geoffenbart waren, jetzt aber geoffenbart sind. Und das ist der Wille Gottes, dass wir Zugang zu dieser Offenbarung haben, und zwar ganz persönlich. Offenbarung über den Herrn, Offenbarung über unsere eigene Person, Offenbarung über unseren Dienst, unsere Berufung, das, was der Herr tun möchte, durch dich, durch mich ganz persönlich. Deshalb habe ich das überschrieben, Gemeindebau aus Offenbarung. Jesus hat Jünger gerufen, seine Nachfolger. Das steht immer von Anfang von den Evangelien, stehen immer so, manchmal so kurze Sätze, wo unheimlich viel dahinter ist. Jesus kommt zu den Fischern und sagt, folgt mir nach. Und sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Lesen wir schnell weiter. Wer so Christenlehre geprägt ist, kennen wir das alles schon von Kindesbeinen an. Aber das bedeutete in der Tat, die haben gerade mal das Geschäft ihres Vaters verlassen, ihr Erbe. Weiß nicht, ob der Vater sich so gefreut hat. Selbst die Söhne sagen, nein, wir übernehmen das Geschäft nicht. Es ist nur so ein Satz, sie verließen alles und folgten ihm nach. Und die Jünger lernten von ihm, und ich finde es so stark, wie Jesus den Jüngern gegenüber Dinge besonders erklärt und sie schult, und das gefällt mir immer gut. Da kommt ein Gleichnis für die Leute und dann nochmal für die Jünger der Spezialunterricht. Das finde ich so gut. Und dann stirbt Jesus am Kreuz und steht wieder auf, wird von den Toten auferweckt. Und dann kommt diese Passage, das ist Johannes 20, Vers 22, wo er zu den Jüngern spricht, und dann steht, er hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Ein großartiger Moment in der Geschichte, weil zum allerersten Mal werden Menschen von Neuem geboren. Das ist bis dahin nicht geschehen und konnte bis dahin nicht geschehen, weil Jesus ja erst das stellvertretende vollkommene Opfer bringen musste. Also in diesem Moment wurden die Jünger von Neuem geboren. Sie waren unterwiesen, sie glaubten ihm, und an manchen Stellen haben sie auch mächtig daneben gehauen. Und dann hauchte Jesus sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das konkret in dem Moment geschah, dass sie von Neuem geboren wurden, dass sie den Heiligen Geist empfingen in Form des ewigen Lebens. Und es ist interessant, dass genauso steht es 1. Mose 2, als Gott die Menschen erschuf, da steht auch, dass er hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. Also Gott hat diesen Mensch gebaut aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase. Und in dem Moment lebte das, was vorher Erde war. Es zeigt irgendwie die Größe Gottes. Und das ist derselbe Akt auf geistlichem Gebiet, den Jesus macht. Hauchte sie an und sie empfingen Leben. Nun gibt es da Theologien, die sagen, das ist der Moment, wo die den Heiligen Geist empfingen. Und damit haben alle Leute automatisch immer den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wenn jemand wirklich von Neuem geboren wird, dann empfängt er den Heiligen Geist in Form von Leben. Nämlich das Leben von Jesus, das Leben aus dem Himmel, das ewige Leben. Trotzdem sagt Jesus zu denselben Jüngern, zu denen er das gesagt hat und sie angehaucht hat, dass sie warten sollen, bis der Heilige Geist kommt. Und das war auch das Ziel von dem Wirken Gottes, dass er seinen Sohn gab und dass Jesus starb. Das hohe Ziel über alledem war, dass er seinen Geist ausgießen konnte. Und das, da möchte ich einfach heute eine neue, ja, ein neues Bewusstsein irgendwie wachrufen in uns, dass das ultimativ stark ist und dass wir so dankbar sein können, dass wir leben dürfen in einer Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist. Ich kann mir das manchmal schwer vorstellen, wie das gewesen sein muss, wo das noch nicht so war. Also dieselben Jünger, die er anhauchte und zu ihnen sprach, empfangt Heiligen Geist, zu denselben Jüngern sagte er, wartet, bis ich den Heiligen Geist sende. Und er hat Wort gehalten, er hat den Heiligen Geist geschickt zu Pfingsten. Und das lese ich uns nochmal vor, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Jünger wurden im Heiligen Geist getauft und sie begannen in anderen Sprachen zu reden. Gott hat seinen Sohn gegeben und Jesus hat gelebt, hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, ist als Mensch gekommen, hat sich in die Verhältnisse eingefügt, wurde von menschlichen Eltern erzogen, hat sich verachten lassen, hat sich am Ende hinrichten lassen für uns, mit diesem hohen Ziel, dass der Geist ausgegossen werden kann. Und deshalb ist der Heilige Geist einfach unser Freund und die wertvollste und kostbarste Person, die es gibt. Und deshalb ist das, glaube ich, wichtig, dass die Gemeinde das demonstriert, dass der Geist Gottes so kostbar und wertvoll und wichtig für uns ist. Und wie die Bibel sagt, unser Beistand, unser Trost, unser Helfer, unser Lehrer, der Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde um Sekunde uns lehrt, leitet, hilft, unterstützt in allem, was wir tun, ob wir ein Essen kochen oder was Hochgeistliches tun, in jedem Moment bei uns ist und uns leiten will, uns Weisheit geben will und. Die Person des Heiligen Geistes gilt es zu ehren und so zu behandeln, wie er ist, der Heilige Geist. Und das haben die Jünger erlebt. Dann möchte ich uns eine Geschichte lesen aus Johannes 4. Und zwar ist es die Begebenheit, wo Jesus am Brunnen ist. Ich lese mal ab 7, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, da du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gegeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Ich finde es interessant, dass eine samaritische Frau von ihrem Vater Jakob spricht. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dursten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und auf diese Quelle Wassers in uns komme ich dann später noch zu sprechen. Erstmal halten wir fest, dass uns der Herr etwas gibt, was in uns zu einer Quelle wird. Und das, was aus dieser Quelle kommt, hat eine Bedeutung in die Ewigkeit hinein. Es geht weit über die Jahre, die wir hier haben, hinaus. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit auch ich nicht durste und ich nicht daher herkomme, um zu schöpfen. Die hat das mal von der praktischen Seite her gesehen, dass man nicht mal so viel Wasser schleppen muss. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihnen, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Und dieser Vers ist sehr bekannt, die wahren Anbeter, die in Geist und Wahrheit anbeten. Aber da kommt im Kontext mit einem oder aus einem Gespräch, das Jesus hat mit einer Prostituierten. Und sie hat einen Teil von Offenbarung und spricht Jesus mit Prophet an. Und es ist offensichtlich, hat sie die Frage der Anbetung beschäftigt. Und sie sagt, unsere Väter haben dort angebetet. Und was sagst du? Und dann, scheinbar zusammenhanglos, aber ich glaube, es gibt diesen Zusammenhang, dass Jesus ihr etwas sagt über wahre Anbetung. Und das hat was mit Offenbarung zu tun. Da gibt es das Thema Anbetung, und aus der Anbetung heraus, wie wir schon gehört haben, kommt Offenbarung. Offenbarung über Christus. Und es hat Jesus gar nicht gestört, dass er nicht jetzt mit einem Geistlichen spricht, irgendein Mensch, der an der Synagoge arbeitet, sondern eben mit der samaritischen Frau, wo er schon als Jude eigentlich keinen Kontakt gehabt hätte, nach den Regeln und Gebräuchen, dass er überhaupt mit ihr spricht und ihr diese Antwort gibt. Das halten wir fest. Nachher werden wir das noch besser ins Detail anschauen. Anbetung gibt Offenbarung. Und die Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wenn wir also sehen, es braucht Weisheit vom Herrn, dass wir so leben können, wie wir leben sollen, und dass die Gemeinde so gebaut wird, wie es der Herr will. Und das geht nur mit göttlicher oder mit Weisheit vom Himmel. Und wir haben gesehen, dass Gott selber gesagt hat, ich mache menschliche Weisheit zunichte. Ich ebne das ein, ich verabscheue das, ich lehne das ab. Also brauchen wir irgendeinen Weg, irgendeinen Kanal. Wie kommt jetzt Weisheit Gottes faktisch und in der Tat in unser Leben? Wie kommt Weisheit Gottes in unsere Gemeinden? Wie geht das praktisch, dass wir in der Gemeinde die Entscheidungen treffen, die der Weisheit Gottes entsprechen? Und eindeutig haben wir das nicht in unseren natürlichen Ressourcen. Wir können uns das nicht anlernen oder antrainieren. Es braucht Offenbarung, es ist ein Wirken des Geistes. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, und nun gilt es herauszufinden, wie sollen wir uns verhalten und was haben wir zu tun, damit er wirklich baut. Und dass nicht irgendein hässliches Imitat entsteht, weil wir nach unseren Gutdünken oder unseren Sichtweisen gebaut haben. Und die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, welchen Weg Gott da gewählt hat, dass Offenbarung zu uns kommt. Und das möchte ich einfach so als hypothetische Frage uns stellen. Angenommen, du wärst Gott. Wenn du Gott wärst, welchen Weg würdest du wählen, deine Weisheit zu offenbaren? Welchen Weg würdest du wählen, dass deine Kinder, die Menschen, Offenbarung erhalten? Welchen Weg würdest du wählen? Welche Art und Weise würdest du wählen, dass deine Stärke, deine Weisheit, deine Kraft, dein Reichtum kommt? Wie würdest du das ausgießen wollen unter deinen Kindern, wenn du Gott wärst? Das ist, finde ich, eine interessante Frage. Und ich glaube, dass wir oder die meisten von uns nicht den Weg gewählt hätten, den Gott gewählt hat. Und da möchte ich einfach eine kühne Behauptung aufstellen und in der Hoffnung, mir gelingt es, die zu beweisen, dass Gott eine Wahl getroffen hat, wie er das tun will, und das ist durch die Gabe des Sprachengebets. Nun ist es so, dass das für uns, ich sag mal in Anführungszeichen, Charismatiker oder Leute, die jetzt nicht feindselig mit Geistesgaben irgendwie dran sind, kann es sein, ja, Sprachengebet habe ich empfangen, ist schon mal vor langer Zeit passiert, habe ich abgehakt. Ja, erzähl mal was Wichtiges. Erzähl mal was, was wir noch nicht kennen. Also beim Beschäftigen mit diesem Thema schwante mir, dass wir die Dimension des Betens in Sprachen bisher so vielleicht um 1-2% erfasst haben. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das an ganz großer Bedeutung gewinnen wird für die zukünftige Gemeinde. Also gibt ein Buch von Corey Russell, ein ziemlich neues Buch, da habe ich mir ein Zitat herausgeschrieben. Da schreibt er, er gründet seine Kirche oder seine Gemeinde durch das Sprachengebet. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel ist für die Gemeinde, dass die Macht und die Weisheit Gottes freigesetzt wird. Und ich glaube, dass es darin auch seine Ursache hat, dass der Feind gegen speziell diese Gabe Überstunden gemacht hat und Überstunden macht, um das zu verunglimpfen, in den Dreck zu ziehen, als unwichtig abzutun, als nutzlos, als irgendwelches Gebrabbel, was ja keiner versteht. Und wenn wir das nicht verstehen, dann ist es ja nichts wert. Und deshalb habe ich schon einen langen Anlauf genommen, wie Gott über menschliche Weisheit denkt, damit es für uns den richtigen Stellenwert bekommt, wenn wir Dinge nicht verstehen. Das ist gar nicht so wichtig, dass wir alles verstehen. Ich glaube, dass deshalb der Feind sich so bemüht hat und das zu einem Streitthema und zu einem Thema zu machen, wo es hin und her geht und wo viele Bücher geschrieben wurden mit allen möglichen erstaunlichen Behauptungen. Und Gott, ist meine Überzeugung, hat genau diese Gabe gewählt, um seine Weisheit zu offenbaren. Weil es geht ganz eng zusammen, wenn man in dieser Gabe wirkt oder in Sprachen betet, hat es ganz viel damit zu tun, dass unsere menschliche Weisheit auf das Maß runterkommt, wo es hin muss. Und dass man da sehr viel vertraut, kindlich vertraut, weil ich eben erstmal nicht verstehe, was ich denn da bete. Und dass es definitiv Bücher wurden gefüllt damit, um zu verdeutlichen, dass es primitiv oder dumm, dass es für ein paar Abgefahrene, die es übertreiben. Und dann wird es immer rausgeholt, wie auch der Vers schon erwähnt wurde, die Weissagung ist viel wichtiger. Also Sprachengebet könnt ihr weglassen, braucht niemand, es versteht eh keiner, wozu soll das gut sein? Weil wir müssen ja so klug sein, wir müssen alles verstehen und deshalb ist Weissagung viel wichtiger. Und man nimmt Schriftstellen, um das Sprachengebet niederzumachen, die 100% das Gegenteil sagen. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden getroffen habt, der weissagt und nicht in Sprachen betet. Also ich habe noch niemanden getroffen, der das kann. Es war ein Insider aus Weißrussland. Okay. Also das ganze Wesen der Gabe des Sprachengebets hat ganz viel damit zu tun, dass Gott sagt, meine Weisheit ist vollkommen anders, meine Weisheit kommt vom Himmel und die kommt über diesen Weg oder eben nicht. Und darum geht es mir heute im Schwerpunkt. Das möchte ich gerne erklären, dass es für uns praktisch wird. Die Frage ist, warum Gott genau so eine umstrittene Gabe gewählt hat, um sich zu offenbaren. Und die Frage ist, wie er das dadurch macht. Und ich denke, dass wir einfach ja dazu Gott besser verstehen sollen oder müssen oder seine Art, wie er Dinge macht oder seine Art von Weisheit und dass er Wege wählt, die für gebildete, intelligente Leute nicht attraktiv erscheinen. Und wir sehen das bei Paulus selbst, der eine starke Bildung hatte und der als Schriftgelehrter einen starken Eifer hatte für Gott und sich sicher war, er tut Gott einen Gefallen, indem er die komischen Jünger da verfolgt und ins Gefängnis bringt oder vielleicht sogar umbringt. Und wo er da auch dabei war, wo Stephanus gesteinigt wurde. Und Paulus sagt später, diese ganze Bildung und das ganze Wissen, das erachte ich alles für Dreck. Das ist alles bedeutungslos gegenüber der Erkenntnis Christi. Also für Paulus als jemand, der auf dem Gebiet von Bildung und Ausbildung im religiösen Bereich wirklich die Nummer eins war in seiner Geschichte, in seiner Zeit. Er sagt, das ist alles nichts gegen die Erkenntnis Christi. Und das muss für Gemeindebau unsere Hauptlinie sein. Es geht um Christus und um die Offenbarung seiner Weisheit. Und wir brauchen dieselbe Aversion gegen Menschenweisheit. Und immer wenn Entscheidungen anstehen, muss der Weg gehen zum Herrn, wie willst du das haben und was ist dein Gedanke über das? Dein Gedanke über dieses, über jenes. Und wie offenbart uns nun der Herr das, was er gerne tun will? Und ich glaube, seine erste Wahl ist über das Beten in Sprachen. Dann möchte ich gerne, dass wir zumindest im Groben zwei verschiedene Bereiche des Betens in Sprachen unterscheiden. Ich denke, es gibt noch mehr Arten von Sprachen, aber das ist nicht mein Ziel heute. Erstmal reicht es aus, dass wir in zwei grobe Bereiche unterscheiden, dass es einmal das Reden in Sprachen gibt als eine Dienstgabe an die Gemeinde. Und dann gibt es den Bereich des Betens oder Redens in Sprachen, klebt ja immer der Hand dran, der ist für uns persönlich und für dieses Intim und alleine und mit ihm sein. Dieser Bereich, wo nur du und der Herr, das ist der andere Bereich. Ich möchte es erstmal grob in diese beiden Bereiche unterteilen. Also Dienstgabe an die Gemeinde, Dazu die Schriftstellen aus 1. Korinther 14 natürlich. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Diese Stelle, das sehen wir dann noch an weiteren, bezieht sich darauf, dass es das Sprachengebet gibt als eine Dienstgabe an die Gemeinde, was in der Praxis so aussieht, jemand spricht von vorn oder durchs Mikro oder wenn man in der Hausgruppe ist, sind die anderen still und hören ihm zu und jemand spricht oder betet alleine in Sprachen. Und die anderen sind in der Zeit still und hören zu. Das ist die Dienstgabe an die Gemeinde oder an die Versammlung. Und hier sagt Paulus, sollen wir das auslegen. Das Ganze finden wir im Kontext des gesamten Kapitels, ist alles, damit die Gemeinde erbaut wird. Das ist immer das Ziel, die Erbauung der Gemeinde. Das ist das Ziel auch von Weissagung, die Erbauung der Gemeinde. Nun würde ich uns motivieren dazu, dass wir jetzt nicht sagen, ja, wenn das auch ausgelegt werden muss, dann lassen wir es lieber weg. Nein, sondern wir lernen auszulegen. Viele Male hörte ich das, ja, aber das muss auch ausgelegt werden mit dem Unterton, ja, dann lassen wir es lieber. Aber das ist falsch, sondern wir sollen in der Versammlung das haben und auslegen. Und das ist etwas, was man miteinander üben und lernen kann. Und, wie es der Markus so herrlich gesagt hat, wenn du das Sprachengebet, oder du kannst das Sprachengebet auslegen, wenn du das willst. Der Schlüssel ist, ob du das willst. Wenn du das nicht willst, wirst du nie auslegen, weil der Heilige Geist niemand zu irgendetwas zwingt. Aber wenn du das gerne willst, dann wird dir der Heilige Geist es geben. Und das ist eine gute Übung in Hausgruppen, in Sprachen beten und auszulegen. Und da kann jeder so seine Auslegung sagen und da kann man sich austauschen, was war irgendwie im Kern, was war nicht so. Also das kann man tun. Dann Vers 15, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Also beides soll geschehen in der Versammlung, dass wir im Geist beten oder in anderen Sprachen und in unserer Sprache, die wir verstehen. Wir sollen miteinander singen im Geist und wir sollen singen deutsche oder englische oder italienische Lieder, die wir eben verstehen. Dann geht es weiter, denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Dieser Vers wird auch oft verwendet, ja, wenn der Unkundige gar nicht weiß, was du sagst und dazu nicht Amen sagen kann, dann lass es lieber weg. Das ist aber falsch, weil im nächsten Vers steht, du sagst wohl gut Dank. Also das ist richtig und wir sagen gut Dank, wenn wir in Sprachen sprechen. Aber damit der andere auch erbaut wird, deshalb soll es eben ausgelegt werden. Dann haben wir noch eine Schriftstelle zu dem in der Gruppe, 1. Korinther 14, 26. Da steht ausdrücklich vorher, wenn ihr zusammenkommt. Also das ist dann eindeutig, wir haben eine Versammlung. So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede. Hat eine Auslegung. Also wir kommen zusammen. Und wir sollen Sprachenrede haben und wir sollen die auslegen. Und dann steht wieder das Ziel, alles geschehe zur Erbauung. Dann wird Paulus noch konkreter, weil wahrscheinlich doch in Korinth das hier und da ein bisschen chaotisch zuging. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, das meint jetzt nicht, dass wir mal alle gleichzeitig in Sprachen beten, sondern der eine betet und die anderen sind still. So sei es zu zweien oder höchstens zu dritt nacheinander. Und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Also die Dienstgabe, Sprachenrede an die Gemeinde. Wenn klar ist, es ist niemand, der auslegen kann oder will, dann soll das nicht geschehen, aber derjenige soll für sich in Sprachen reden. Oder wenn wir beten, dass die anderen, die gerade nicht auf Deutsch beten, das leise in Sprachen betend unterstützen. Das halte ich für sehr sinnvoll und dazu möchte ich ermuntern, dass wir darin stärker werden. Dann haben wir noch 1. Korinther 13, 28. Eine Schriftstelle. Da geht es erstmal um die Dienstgaben. Die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. 12, 28. Ja. Aber auch falsches Kapitel gesagt, ne? Dann steht Vers 29, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Die Antwort auf diese Fragen lautet nein. Es sind nicht alle Apostel, es sind nicht alle Propheten, es sind nicht alle Lehrer, es reden nicht alle in Sprachen. Es bezieht sich aber hier, weil es in einer Reihe mit Dienstgaben genannt wird, auf das Reden in Sprachen als Dienstgabe an die Versammlung. Diese Aufgabe hat nicht jeder Gläubige. Das ist der Bereich Dienstgabe an die Gemeinde. Ich glaube, dass dadurch sehr viel Leben fließt, wenn wir in unseren Versammlungen, und sollten wir noch ganz am Anfang sein und das noch ganz sehr holpert oder noch nicht so rund läuft, trotzdem, wir beten in Sprachen, zwei, drei Leute hintereinander und wir leiten können, sagen, jetzt sind wir einen Moment still, Heiliger Geist, bitte gib uns die Auslegung. Und dann teilen wir mit, was wir glauben, was der Herr uns gibt. Und ich glaube, dass so echt Leben in Versammlungen fließt. Und dadurch auch unsere Treffen spannend sind. Und dass wir wegkommen davon, wir zählen in der Hausgruppe uns allen, wie schlimm alles ist. Und wir lassen zum 764. Mal über uns beten. Also das ist einfach ein gutes Programm, das zu tun. Und ich glaube, dass dieser Weg in Hand geht mit dem Lernen zu prophezeien, prophetisch zu reden. Und dass der Heilige Geist so in der Versammlung reden kann. Und das kann vor allem, wenn noch nicht so die Strukturen da sind, wenn am Anfang sich Menschen treffen, die einfach Jesus nachfolgen wollen, dann ist das ein gutes Programm, dass wir beten in Sprachen, dass wir lernen auszulegen, dass wir weissagen und dass so der Heilige Geist reden darf. Und so werden wir erbaut. Das ist eine Zusage aus dem Wort, dass so Erbauung kommt. Und das können wir tun. Und wenn du da mit professionellen, religiösen Leuten redest, dann werden die nicht begeistert sein, dass das ein guter Weg ist, eine Gemeinde zu gründen. Aber ich glaube, es ist der beste Weg. Weil immer das, was man ganz am Anfang miteinander tut, stellt maßgebliche Bausteine des Fundamentes dar, auch für später. Und das pflanzen wir auch fort. Das lebt weiter, auch wenn die Gemeinde wächst. Aber darum soll es mir heute nicht im Kern gehen. Mir geht es um dieses Sprachenbeten als unsere ganz persönliche Kommunikation zum Herrn. Und da finden wir auch in dem Kapitel Stellen, 1. Korinther 14, 2. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das möchte ich uns neu ins Bewusstsein rufen. Wir reden zu Gott. Wir reden nicht in das Zimmer oder in den luftleeren Raum oder ins Nirvana. Wir reden zu Gott. Und das ist überhaupt nicht primitiv oder das können wir eigentlich weglassen, weil wir verstehen ja nichts. Wir reden zu Gott. Und das ist gut, sich das bewusst zu machen, bevor wir beginnen, in Sprachen zu beten. Jetzt hört mir der allmächtige Gott zu. Er hört mir jetzt wirklich zu. Wir reden zu Gott. Dann geht der Vers weiter. Niemand versteht es. Das ist ein Riesenvorteil, weil das schließt ein, dass auch unser Feind es nicht versteht. Das heißt, wir haben einen Kanal der Kommunikation mit Gott, wo unser Feind keinerlei Möglichkeit hat anzudocken. Und das ist so gut. Niemand versteht es. Preist den Herrn. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Deshalb meine lange Antwort, Geheimnisse. Geheimnisse, die nicht offenbar waren, aber jetzt geoffenbart sind oder geoffenbart werden. Wenn wir Gemeinde bauen wollen, sind wir Menschen, durch die Offenbarung kommt. Und deshalb ist das Beten in Sprachen die ultimative Möglichkeit, dass wir Geheimnisse reden. Und das ist erstmal noch gar nicht notwendig und sogar eher heilsam, dass wir das nicht verstehen. Das Beten in Sprachen baut unsere Gemeinde. Davon bin ich absolut überzeugt. Und das auf maßgebliche Weise. Wir reden Geheimnisse. Dann Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und das, denke ich, können wir übereinstimmend sagen, dass wir brauchen uns zu erbauen. Wir brauchen eine Idee davon, wie kann ich mich erbauen? Wir können ja vielleicht für eine gewisse Zeit oder wenn wir neu waren im Glauben, dass wir in Situationen auch Geschwister anrufen und uns von ihnen erbauen lassen. Und das ist gut und das hat seinen Platz. Aber der Herr will, dass wir selbst uns erbauen können. Und dazu ist uns das gegeben, in Sprachen zu reden. Wir brauchen es, uns erbauen zu können im Herrn. Und wenn wir Gemeinde bauen, brauchen wir das ganz bestimmt, dass wir uns erbauen können. Also wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Hier gibt es diese beiden Spuren von Erbauung. Das in Sprachen reden erbaut uns persönlich. Das ist der Bereich wir und der Herr ganz alleine. Und dann gibt es den Bereich Versammlung, Weissagung, die Gemeinde erbaut, oder das ausgelegte Sprachengebet, was alle erbaut. Dann sagt Paulus, Vers 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass er weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer an Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Es geht ihm also um die Erbauung der Gemeinde als das höhere Ziel, als nur die Erbauung des Einzelnen, wobei das die Vorstufe dazu ist. Und das ist etwas, ja, wo ich immer gern ein bisschen Wert drauf lege, dass diese Schriftstelle eigentlich übersetzt heißen müsste, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Obwohl wir sehr gute deutsche Übersetzungen haben, ist es für mich erstaunlich, dass keine deutsche Übersetzung hier richtig übersetzt. Und dann gibt es noch solche ganz grammatikalisch hochtrabenden Formulierungen wie ich wünschte, ihr könntet. Oder ich wollte, ihr würdet. Also das impliziert da schon, ich wünschte schon, aber eigentlich wird's eh nicht. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Es ist also echt so, dass hier im Urtext steht, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Und das steht in keinem Gegensatz zu dem Kapitel 12 am Ende, reden etwa alle in Sprachen? Nein, es werden nicht alle als Dienstgabe an die Gemeinde in Sprachen reden, aber Paulus sagt, ich will, dass ihr alle persönlich in Sprachen betet, weil alle erbaut sein sollen. Und dann kommt dieser Vers, der auch ein bisschen provoziert, dass er sagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist schon ein Satz, der könnte ja sein, dass Paulus das gelehrt hat in Korinth und da steht jemand auf und sagt, halt, ich hatte diese Woche super Gebetszeiten, Paulus, ich habe genauso viel in Sprachen gebetet. Und Paulus würde sagen können, Irrtum, ich habe mehr gebetet als ihr alle zusammen. Ich habe gelesen von Mike Bickel, wo er ein junger Christ war, ist er in einer Gemeinde gewesen, hat dort den Heiligen Geist empfangen und auch in Sprachen gebetet und kommt dann zurück in seine Heimatgemeinde und dort hat ihm die Leitung erklärt, dass das alles verkehrt ist. Und er schreibt von sich, dass er zum glühenden Verfechter derer wurde, die das Sprachengebet bekämpft haben. Aber dass ihm ein Satz richtig genervt hat und das ist dieser, dass Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Er sagt, er schrieb über die Jahre, wo ich allen erklärt habe, wie verkehrt das ist und dass das keiner braucht und dass es aufgehört hat, dieser Satz, der war schwer zu verdauen. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und nun glaube ich, dass das kein Zufall ist, sondern dass es da einen echten Zusammenhang gibt, dass Paulus, da das von sich sagen konnte, auch derjenige war, der am meisten Offenbarung hatte über das Reich Gottes. Ich denke, dass der Zusammenhang erkennbar ist, dass durch Paulus Offenbarung kam über das Reich Gottes in einem Maß wie durch keinen anderen Apostel. Und es steht für mich im Zusammenhang mit diesem Satz, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Abgeleitet für uns heißt das, überall dort, wo wir nicht weiter wissen, wo uns der Plan fehlt, wo wir das Gefühl haben, wir schauen an eine weiße Wand und wir brauchen einen weiteren Blick, glaube ich, ist ein ganz praktischer Schlüssel, wir beten in Sprachen. Paulus hat das von sich bezeugt. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet und dass ihr alle weissagt. Dann gibt er auch noch Anweisungen, wenn ihr weissagt, 2, 3 nacheinander und sagt genau, wie es gehen soll. Und das, da haben wir auch in Zwickau noch eine Wegstrecke vor uns, das muss der Standard in jeder Versammlung werden. Das muss der Standard werden, wie wir das Licht einschalten und im Winter einen Raum heizen, dass wir Weissagung, Prophetie und Sprachengebet und Auslegung haben. Das ist einfach das völlig Normale, wie sich der Heilige Geist bewegen will. Und wie das auch schon gesagt wurde in diesen Tagen, dass der Bereich der Pfingstkirchen oder charismatischen Kirchen ist im Allgemeinen davon weit, weit entfernt. Irgendwie ist das alles verschwunden, wenn es denn jemals da war. Dann gibt es noch diesen Vers in Judah 20, wo steht, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Noch einmal eine Schriftstelle, dass wir erbaut werden durch das Beten im Geist. Wie sind die Auswirkungen, wenn wir das tun? Gibt eine Stelle in Sprüche 25, Vers 2. Da steht, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Und dass das gleich klar ist, die Könige sind nicht die Leiter da vorne, sondern das bist du. Weil nach der Bibel bist du ein König und ein Priester und das in einer Person. Und das ist wieder was ganz Besonderes, was offenbart ist und uns gegeben ist, was zur Zeit des Alten Bundes nicht ging. Priester und Königtum waren streng getrennt. Also, es ist eine Ehre für uns, Sachen zu erforschen. Und das wiederum ehrt Gott. Und es ist irgendwie in seinem Wesen. Er liebt es. Und er hat es so gemacht und er will es so, dass er Dinge verborgen hat, damit wir sie erforschen. Und das ist wichtig, dass wir da seine Motivation sehen. Er hat sie verborgen oder geheim gemacht, damit wir sie finden. Er hat sie nicht als Geheimnis verborgen, damit da niemand rankommt. Ich habe bei uns zu Hause dieses Beispiel gebracht mit dem Osternest. Und das haben meine Eltern für mich versteckt als Kind, weil sie wollten, dass ich es finde. Niemand, der normal ist zumindest, wird ein Osternest verstecken, so, dass es das Kind niemals findet. Aber manchmal denken wir so über Gott. Also, vom exakten Wortlaut her hat der Herr Geheimnisse für uns verborgen und nicht vor uns. Und wir sollen die entdecken, wir sollen die finden. Der Herr möchte gesucht werden. Sucht mich, so werdet ihr leben. Wer sucht, der findet. Der Herr möchte gesucht werden. Er möchte, dass wir dem nachspüren, dass wir ihm auf der Fährte sind, dass uns etwas erfasst hat und wir nicht mehr loslassen, bis wir es haben. Ich kann mich erinnern, dass, wo wir damals lebten, da war nur am Haus so eine Wiese mit ein paar Obstbäumen und der Garten war sehr übersichtlich und das fand ich als Kind sehr deprimierend, da rauszukommen und habe schon von der Haustür aus Osternest gesehen. Das war wenig schön, weil ich wollte ja suchen. Dann habt ihr meinem Vater echt Vorwürfe gemacht, das besser zu verstecken. Und ich denke, wir kennen das auch, wenn unsere Kinder auf der Suche sind. Ich glaube, wir haben das mal gemacht vor vielen Jahren, wo unsere Kinder klein waren. Jetzt, glaube ich, wurden sie vielleicht gar nicht mal so eifrig suchen. Da hat es die Idee. Das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Wer es nicht verstanden hat, Frank hat gesagt, du kannst es ja im Internet verstecken. Gut. Ich erinnere mich daran, dass da mal ganz schlechtes Wetter draußen war und wir haben das in der Wohnung versteckt. Und ich glaube, dass eins oder zwei waren zu gut versteckt. Und dann haben wir so mit heiß und kalt, ne? Und ich glaube, dass Gott auch so ist. Dass wenn wir etwas suchen, wenn wir suchen nach Offenbarung, suchen nach seiner Weisheit, suchen nach seinem Plan, dass er sagt, hier kalt, hier warm. Dass er will, dass wir das finden. Und das ist echt die Grundvoraussetzung, dass wir profitieren von dem Beten in Sprachen, dass wir das glauben, dass Gott gerne will, dass wir seine Geheimnisse entdecken und geoffenbart bekommen. Er will das tun. Wenn ich mit der Haltung oder Einstellung da reingehe, dass Gott irgendwie grausam ist und ohnehin allen anderen alles offenbart, nur mir nicht, dann wird es schwierig. Es ist wirklich wichtig, wie wir da über Gott denken. Wir wurden geschaffen dazu, dass wir die Tiefen Gottes erfahren. Dazu wurden wir geschaffen, dass wir seine Geheimnisse erforschen, dass wir fortlaufend Begegnungen haben mit ihm und ihm fortwährend immer wieder anders oder neu kennenlernen. Das wird die ganze Langeweile und das ganze Genervtsein aus unserer Nachfolge vertreiben. Dass wir wieder neu damit rechnen, dass wir den Herrn auf eine ganz andere Weise kennenlernen werden, wie wir ihn bisher kannten. Und dass es ein Prozess ist, der andauert und der eine Steigerung erfährt, bis zu dem Moment, wo der Herr kommt und wo das Wort sagt, dass wir vollends verklärt werden oder verherrlicht werden oder wie es so verschiedene Übersetzungen ausdrücken. Dazu sind wir geschaffen. Das ist der tiefste Zweck, wozu wir da sind, dass wir die Tiefen Gottes erforschen und erfahren. Die Bibel sagt, wo keine Offenbarung ist, verwildert ein Volk. Also somit ist Offenbarung für uns persönlich von entscheidender Bedeutung. Und ich denke, wir können alles sagen, die Schriftstellen, über die wir eine persönliche Offenbarung bekommen haben, das sind für uns die maßgeblichen Dinge gewesen. Es ist gut, Lehre zu hören, es ist gut, Sachen zu lesen, das ist sehr, sehr gut. Aber dort, wo wir persönliche Offenbarung hatten, das ist noch eine andere Liga. Das ist eine Kraft in unserem Leben, das ist einfach was anderes. Und das kommt mehr durch das Beten in Sprachen. Wir sollen Gott auf neuen Wegen suchen und ihm tiefer begegnen. Und nach den Dingen Gottes suchen wie nach einem Schatz. Wir haben Gleichnisse im Wort von der Perle, von dem Schatz im Acker, die das ausdrücken. Da ist jemand, der diesen Schatz im Acker verbunden, gefunden, hat alles verkauft, was er hatte, um diesen Acker zu kaufen, diesen Schatz zu heben. Das ist das Reich Gottes. Gibt da mehrere Gleichnisse, die das zum Ausdruck bringen. Das ist etwas Verborgenes. Und wir sollen das finden. Und es geht um die Freude beim Finden. Das ist wirklich, ich finde es ein gutes Beispiel mit den Geschenken oder auch wenn Weihnachten ist, wir unseren Kindern Dinge schenken, wie, ja, das mitzuerleben, wie sich jemand freut, der was geschenkt bekommt. Ich erinnere mich, wir haben vor Jahren einige Zeit einen amerikanischen Missionar stark unterstützt in der Ukraine und er war jemand, der sich richtig freuen konnte. Das war, was ich von ihm wirklich gelernt habe, sich über Dinge zu freuen. Und das war schon die lange Fahrt durch ganz Polen dahin und damals noch mit Visa und die Grenzen waren damals noch richtig kritisch. Und du hattest ständig Zeug im Auto, was alles verboten war mitzunehmen. Und wir hatten dann die Strategie, du kannst russische Zöllner ganz schnell, ganz weich kriegen, wenn du kleine Kinder mit hast. Na, also wer irgendwie durch schwierige Grenzen will im Osten, nehmt eure Kinder mit. Der hartgesottenste Zöllner fließt dahin, wenn er ein kleines Kind sieht. Und wir hatten alles Mögliche im Auto, Notstromaggregate und Reifen und was weiß ich nicht alles. Und das war schon die ganze Fahrt immer das Beten, oh Herr, bitte gib Gnade, bring uns durch die Grenze, bitte lass die Wartezeit nicht so lang sein. Und wir hatten damals in Chrysler Voyager und das war eine amerikanische Maschine und das war ein Riesenproblem und da gab es wieder in ihrem System gab's keinen Chrysler und es war ganz schlimm, wirklich. Griesler. Aber ich erinnere mich, die ganze Fahrt lang habe ich mich auf den Moment gefreut, zu sehen, wie er sich freut, wenn wir rausholen, was wir mithaben. Einmal hatten wir Reifen im Auto und er lebte dort sehr abgelegen, ein Grundstück ab von der Stadt. Und da kommt nie irgendein Winterdienst hin und die haben ja sehr viel Schnee in manchen Wintern. Und wir hatten gute Winterreifen dabei für seinen VW-Bus. Und wo wir ankommen und holten die Reifen raus, er hat dort einen Freudentanz aufgeführt und hat uns begrüßt, die Reifen ins Auto ab zum Reifendienst aufziehen lassen. Also das musste erstmal sein, sofort. Das war so schön zu erleben, wie er sich freut, als wir Sachen mitbrachten. Und darum geht es beim Finden, beim Offenbarung bekommen, bei dem, wie Gott uns in Geheimnisse einweiht. Es geht um die Freude beim Entdecken und beim Finden. Und Gott tut das durch das Beten in Sprachen. Ich glaube, das ist seine erste Wahl. Darin liegt auch der Grund, dass ausschließlich alle Apostel in Sprachen beteten. Und dass alle Jünger am Anfang in Sprachen beteten. Und ihr könnt die Apostelgeschichte durcharbeiten. Ihr werdet überall dort, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde, finden, dass sie alle in Sprachen beteten. Die Idee, dass das unwichtig ist, dass wir heute weiter sind und dass wir uns stattdessen aufs Weissagen konzentrieren sollen, die hatten die nicht in dieser Zeit. Es ist Gottes erste Wahl, Geheimnisse zu offenbaren. Und das ist mein Wunsch, mein Begehren, dass wir ja aus diesem vielleicht charismatischen, alltäglichen Sprachengebeten abheben in eine andere Dimension. Ich habe jetzt noch mal ein Buch in der Hand gehabt von Ezekiel Francis über das Sprachengebet. Er meint, er hat echt Humor. Und er schreibt, dass er 75% seines Dienstes nicht hätte ohne dem Beten in Sprachen. Und ich glaube das. Paulus das von sich sagt. Und was er auch für einen Dienst hatte, für eine Reichweite im geistlichen Bereich, hat das viel miteinander zu tun. Und ich möchte uns heute zeigen, welche Arten von Geheimnis offenbart werden. Das ist ganz sicher nicht vollständig, weil ich glaube, dass die Erkenntnis ganz schmaler Einblick ist in das Thema. Aber wir können ja schon mal mit den 5 Arten anfangen. Das erste Geheimnis, was er uns offenbart ist, wie er ist. Wenn wir beten in Sprachen, sagt die Bibel, reden wir Geheimnisse. Und ein Teil der Geheimnisse, die wir reden, ist, wie er ist. Und was praktisch geschieht, wenn wir in Sprachen beten, betet unser Geist. Und wenn unser Geist uns sprechen lässt, wie er ist, dann kommen Offenbarungen und Wahrheiten über ihn in uns. Und damit hat der Heilige Geist die Möglichkeit, das dann durchsprechen zu lassen bis hinein in unseren Verstand. Das geschieht vielleicht nicht sofort, aber ich glaube, wenn wir ein Gebetsleben entwickeln, wo wir feste, kontinuierliche Zeiten haben, wo wir das tun, dass dann einfach in anderen Momenten bestimmte Schriftstellen oder bestimmte Sachen uns Offenbarung geben, die sonst nicht da wäre. Und wir brauchen Offenbarung, wie er ist. Der Feind ist ein Vater der Lüge und sein Spezialgebiet ist, uns zu belügen über Gott und über uns. Und wir brauchen Offenbarung über sein Wesen. Gerade an den Stellen, wo vielleicht in uns durch Erlebnisse unserer leiblichen Eltern, andere Personen, wo wir gar kein gutes Bild haben von Gott oder von Vätern, wo wir vielleicht verlassen wurden, was wir auch heute kurz als Thema hatten, wo Sachen in unseren Herzen deformiert sind oder beschädigt wurden, gerade dann brauchen wir, wie er wirklich ist. Und dass der Geist Gottes das gebrauchen kann, wo da noch Lügen in uns sind, wo wir noch Sachen glauben über Gott, die nicht dem Wort entsprechen, dass dort Wahrheit kommt. Offenbarung, wie er ist. Zweite Gebiet der Geheimnisse ist, wer wir in ihm sind. Und über diese Dinge spricht das Wort. Und wir haben auf Deutsch übersetzt die Bibel und können die lesen. Aber es ist eine höhere Qualität, wenn darüber Offenbarung kommt. Wenn uns das offenbart ist, wer wir sind in ihm. Und wie wir uns selber sehen. Und was er gemacht hat, in welchen Stand er uns hineinversetzt hat. Wir würden uns in manchen Situationen wahrscheinlich anders verhalten. Wenn wir 100%ige Offenbarung hätten, wer wir sind in ihm, wir hätten nie wieder Angst. Wir hätten nie wieder auch nur eine Sekunde Angst vor irgendetwas. Ich möchte niemanden Vorwurf machen, der Angst hat, auch ich habe Angst. Aber das liegt daran, dass mir Offenbarung fehlt, wer ich bin in ihm. Und dass mir Offenbarung fehlt, wer er ist. Dritter Bereich, dass sein Plan offenbart wird. Gott hat einen Plan. Das ist so gut. Und er ist jemand, der seine Pläne tatsächlich umsetzen kann und wird. Und es versprochen hat zu tun und er wird es tun. Also ein dritter Bereich von Geheimnissen, die offenbart werden, ist sein Plan oder seine Pläne. Ich nenne nochmal die Bereiche weiter. Vierter Bereich ist ein höheres, kraftvolleres Niveau von Fürbitte. Und als fünftes, wenn wir in anderen Sprachen beten, dass wir Dinge in Existenz bringen. Das erkläre ich noch ausführlicher. Ich schreibe mal in Existenz, Schrägstrich, Schöpfung. Also das ist sicher nicht vollständig, aber mehr kommen wir da bisher nicht. Also Offenbarung, wie er ist, ist ein Weg, wie wir ihn besser kennenlernen, sein Wesen, sein Charakter, sein Denken, sein Fühlen, seine Sichtweisen über Dinge, Offenbarung darüber, wer wir sind in ihm, was die Schriftwörter, die wir auch kennen, was sie wirklich bedeuten, dass wir gerufen sind zu Königen und Priestern, Auserwählte, Hausgenossen Gottes, Miterben seines Reiches, Miterben Christi und was das Wort alles sagt. Wenn wir in Sprachen beten, prophezeien wir also über uns selbst 100% Wahrheit. Und da wir umgeben sind von feindseligen Mächten der Lüge, ist es absolut wichtig und notwendig, dass wir über uns selber Wahrheit prophezeien. Deshalb beten wir täglich in Sprachen. Dass gegen dieses riesen Lügenwustgebäude und die Generalanläufe des Feindes, uns in Frage zu ziehen, uns zu verdammen, uns mordisch zu machen, uns nicht mehr sicher sein zu lassen. Wir prophezeien Wahrheit über uns. Das ist praktisch, was geschieht, wodurch wir erbaut werden. Es betet unser Geist. Und unser Geist wird dadurch erbaut. Und wenn wir ein Leben führen, wo der Geist unsere Seele und unseren Körper regieren darf, dann ist damit alles erbaut, weil unser Geist erbaut ist. Und in dem dritten Bereich von Geheimnissen, wir prophezeien die Pläne Gottes. Wir prophezeien die Pläne Gottes über unserem persönlichen Leben und wir prophezeien die Pläne Gottes vielleicht für unsere Gruppe oder Gemeinde oder für den Bereich, wo wir gerade sind. Das Wort sagt, wir beten Geheimnisse, wir beten etwas, was vom Himmel kommt, was der Heilige Geist in uns verursacht, inspiriert, hervorbringt. Und das ist absolut frei von irgendwelchen Beeinträchtigungen total fehlerfrei. Wir können absolut entspannt sein dabei, weil es immer richtig ist. Immer zur richtigen Zeit. Es ist so ein ultimatives Privileg, dass wir diese Gabe haben dürfen. Wir können immer und zu jeder Zeit ganz genau das beten, was genau in dem Moment das einzig Richtige ist. Also das muss doch eine Motivation sein, in Sprachen zu beten. Also ich hatte einige Situationen in meinem Leben, wo mir gänzlich der Plan fehlte, was ich Gott eigentlich erzählen soll. Und da betest du in Sprachen. Und der Heilige Geist, das ist, ich stelle mir das vor, das ist wie im Tank im Himmel, wo die Tatsachen, die Wahrheiten, die Geheimnisse gelagert sind. Und das ist die Pipeline zu uns und wieder hoch. Es kommt etwas vom Himmel auf die Erde. Wir beten und prophezeien seinen Plan. Kraftvolle Fürbitte. Das habe ich jetzt nicht ganz, ganz viele Male, aber ich habe das ein paar Mal erlebt, durch das Beten in Sprachen, dass man, während man das tut, plötzlich eine Person in Gedanken bekommt und manchmal sind es Personen, die man lange nicht gesehen hat oder auch nichts mehr von denen weiß. Und dann, wenn der Gedanke kommt, gehst du über in Deutsch und du betest plötzlich in Deutsch für ganz konkrete Sachen, wo du dich fragst, woher weiß ich denn das jetzt? Oder ist das jetzt nicht ein bisschen schräg? Von da ist es gut, alleine zu machen. Weil es ist ja vielleicht doch manchmal schräg, was man da betet. Aber ich kann euch bezeugen, ich hatte eine Situation erlebt, wo ich vor, kann es nicht genau sagen, inzwischen vielleicht 4 Jahren, das letzte Mal in der Gemeinde war in Russland. Und irgendwie, ich kann das nicht näher begründen, aber irgendwie habe ich so da zu dieser Gemeinde eine besondere Beziehung oder ein besonderes Verhältnis zu den Leuten dort. Und durch verschiedene Umstände wurde ich da nicht mal eingeladen und konnte da nicht mal hin. Und ich habe da 2,5, 3 Jahre echt gelitten unter dem Umstand, ich habe keine Möglichkeit mehr, mit ihnen in Kontakt zu sein. Also das war für mich richtig schwer. Ich habe manchmal der Gott mein Leid geklagt und dass Gott irgendwas ändern soll, irgendwas machen soll. Und das war eine Zeit lang menschlich völlig aussichtslos. Und der Pastor dort ist ein guter Freund von mir, der ist auf dem Gebiet von E-Mail schreiben und so ist der nicht so stark. Also sprich, der schreibt nie eine E-Mail. Und wir haben dort viel gearbeitet in Bezug auf Jüngerschaft und die ganze Gemeinde war auf den Kopf gestellt nach ein paar Jahren und das war alles weg von dem Pastor-Einmann-Ding hin zum Ältestenteam. Und also wir haben da viel mit gekämpft und Frank war mit dort und andere Brüder von uns. Und dann war eben Funkstille. Die längste SMS, die man mal geschrieben hat, war Adin Minuta, wo wir auf dem Flughafen warteten, er nicht da war. Das war mal eine SMS von ihm. Das ist mehr, schreibt er halt nicht. Und ich habe gebetet, dass Gott da irgendwas macht und mich wieder hinbringt. Und irgendwann komme ich drauf, ich kann jetzt nicht dahin und kann nicht vor Ort helfen. Dann muss ich irgendwie halt beten. Was soll ich sonst machen? Und das geht auch von Deutschland aus. Und ich fing an, in Sprachen zu beten. Viel, oft und viel. Und aus diesen Sprachengebeten heraus habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich plötzlich ganz bestimmte Umstände ganz klar sehen konnte. Als wäre ich dort gewesen. Und das wusste ich zu der Zeit noch gar nicht so genau oder habe es nicht so wahrgenommen, aber ich habe dann für ganz konkrete Sachen gebetet, ganz konkrete Ereignisse, wobei, wie gesagt, über 3 Jahre null Kontakt. Und dann hat Gott da ein Wunder gemacht und es kam eine E-Mail von ihm und das ist echt ein Wunder gewesen, dass er eine E-Mail schreibt. Und das war ein langer Brief und ich brauche ja immer Übersetzungen, obwohl wir ja Russisch lernten, kann ich es leider nicht. Und dann beschrieb er in dem Brief exakt, was ich die Jahre zuvor gebetet hatte. Ereignisse von 2 Jahren zuvor, von 1 Jahr zuvor, hatten da viel Niederlage gehabt, weil sie sind aus so einem großen, korrupten Gemeindeverband raus. Und dann haben die gesagt, okay, die Gebäude sind alle uns, ihr könnt alle gehen, haben ihre Drogenreha verloren, haben alles verloren, weil sie gesagt haben, wir wollen das Reich Gottes so bauen, wie es im Wort steht und nicht, wie es unser Gemeindebund verlangt. Und genau das war alles das, was mir Gott offenbart hat, um konkret beten zu können, obwohl ich nicht dort sein konnte. Also so glaube ich, dass das ein ganz kraftvolles Werkzeug ist für effektive Fürbitte, wo wir nicht wissen müssen, wie es dem anderen geht und wo der Heilige Geist einfach eine andere Verknüpfung bringen kann, die wir menschlich, verstandesmäßig nicht erreichen, die wir nicht organisieren können. Weil der Geist Gottes sieht, wem von unseren Brüdern oder Schwestern geht's jetzt in dem Moment vielleicht übel, was wir nie auf dem Schirm hätten. Und durch das Beten in Sprachen kann der Geist dort Gebete kreieren und auf der Basis dieser Gebete dann auch wirken. Also das, glaube ich, ist auch ein großartiger Bereich, wo also viel Wachstum vor uns ist und Gott sich mächtig bewegen wird. Ich glaube, da werden wir viele Wunder erleben. Und das ist auch dieses Privileg. Wir können für Situationen geistgeleitet oder 100% das Richtige beten. Manchmal ist es besser, als wenn wir ein Problem erfahren und dann ist zumindest so meine Feststellung bei mir, wenn man einige Jahre dem Herrn folgt, dann hat man für bestimmte Problemsituationen seine Standards, wie man da jetzt betet. Aber die sind nicht immer dran. Wir haben unsere Standardverheißungen, die wir zücken gegen bestimmte Sachen, die immer wiederkehren. Und die holen wir dann immer raus. Und das Beten in Sprachen hilft, dass wir genauer hören, was soll jetzt wirklich gebetet sein? Was will der Geist, was gebetet wird? Und das geht durch das Beten in Sprachen. Ich glaube, dass uns auf diese Weise der Heilige Geist auch vorbereitet auf Begegnungen, auch auf Begegnungen, wo Menschen gerettet werden sollen. Dass wir dann einfach wissen, was wir sagen, wissen, was wir tun. Dass da Schlüsselpositionen kommen, die werden vorbereitet, da kommt vorher schon Weisheit in uns, die in dem Moment rauskommt. Der fünfte Bereich, dass wir durch das Beten in Sprachen Dinge in Existenz rufen können. Im Schöpfungsbericht steht, die erste Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist das Schöne an Gott, dass wenn Gott was spricht, das in dem Moment existiert. Das ist so der Unterschied zwischen Gott und uns. Es ist unvorstellbar. Es werde Licht und da war Licht. Bumm. Das ist so im Kern der Schöpfungsakt. Also das Grundmuster ist, dass Worte zu dem werden, was sie sagen. Und ich glaube, wenn wir in Sprachen beten, da gibt es einen Bereich, wo wir durch die Worte, die der Geist uns gibt zu beten, das in Existenz beten, was wir später im Sichtbaren sehen werden. Und das ist eine Aufgabe, eine Pflicht für jeden Leiter. Es ist im Kern der Gemeindebau oder der Bereich, wenn wir wollen, dass Jesus selber unsere Gemeinde baut, dann bedeutet das ja nicht, wir haben alles Lehnstühle mit Ostseesand und Schirmchen Drinks und gucken, wie Jesus das macht. Obwohl wir manchmal solche Scherze da gemacht haben, weil wir auch so ein Fabrikgebäude stehen haben bei uns, was wir gerne umbauen wollen. Und da waren schon so Ideen auf dem Dach oben, Ostseesand und Liegestühle und Aussicht. Also so ist es ja nicht. Jesus will und wird seine Gemeinde bauen. Er tut das. Und das tut er, indem Leitung Gebete betet, das noch nicht existierende in Existenz zu rufen. Das soll und muss in Deutsch geschehen und das soll und muss in anderen Sprachen geschehen. Dass wir Worte sprechen, weil der Heilige Geist Worte braucht, um wirken zu können. Schätzt es nicht gering, ob etwas aus eurem Mund kommt oder nicht. Es hat eine Bedeutung, ob ihr die Dinge aussprecht oder nicht. Das hat wirklich eine Bedeutung für das Reich Gottes. Und so können wir zum Beispiel beten, ich glaube, das ist dieser Tage auch gebetet worden, dass eine Jugendgruppe wächst. Ich erinnere mich, einige Jahre zurückgespult, haben wir das gebetet, regelmäßig. Wir hatten ein paar Jugendliche bei uns, Kinder von Leuten aus der Gemeinde. Die Gruppe war klein und es war irgendwie auch nicht so ganz einfach und uns fehlte auch noch ein Stück der Plan, wie sowas geht. Und wir beteten über doch längere Zeiträume, Herr, gib uns eine Jugend. Wie? Woher? Keine Ahnung. Aber wir wussten irgendwie von Gott, dass wir das beten sollen. Wir hatten selber diesen Herzenswunsch und wir haben gebetet, gib uns eine starke Jugend, lass die Jugend wachsen, bring junge Leute. Wir werden alt, ne? Und da muss es Leute geben, die weitermachen. Und da war jahrelang erstmal nicht so viel zu sehen. Und dann von den paar jungen Leuten sind noch ein paar weggegangen aus der Gemeinde. Also erstmal sah das gar nicht so aus. Jetzt wird, puff, die super große Jugend da. Aber jetzt, Jahre später, gibt es eine große Jugend. Und das ist etwas, möchte ich einfach zur Ehre Gottes sagen, das waren unsere erbärmlichen Gebete. Und dass wir ihm das gesagt haben, dass wir uns das so sehr wünschen. Und gestern hatten wir diese Phase, wo wir auch gebetet haben für unsere Gemeinden und unsere Leute beteten ja so für unseren Jugendgottesdienst, weil das ist so irgendwie ein neues Ding, was Gott gerade bei uns loslässt. Unsere Jugend ist entflammt dafür, Jugendlobpreisabende zu machen. Und das ist ein Riesending in meinen Augen, weil unsere jungen Leute damit diese Klippe überspringen, in ihrem Umfeld den Gleichaltrigen den Herrn zu bekennen. Und das ist mit 17, 18, 19, 20 nicht ohne. Und da im Fußballverein, die erzählen, dass am Wochenende wieder volltrunkenes Taxi vollgekotzt haben und das so der Lebensinhalt ist, die Einzelleuten kommen mal mit zu mir, zu meinem Jugendlobpreis. Das ist was. Und das ist irgendwie gekommen. Und das finde ich so stark. Und jetzt gab es da ein paar solche Abende, und das ist mächtig gewachsen, da kommen unheimlich viele Leute inzwischen. Und Gott bewegt sich dort. Und wir Alten haben da Verbot, wir dürfen nicht hin. Also, das ist nicht so einfach. U30, ja. Ich will ja niemand angucken, aber einige von uns haben sich ja ins Jugendlobpreisteam über die Musik gemogelt, ne, die älter sind. Also das hat Jesus gemacht. Es gibt eine große Jugendgruppe. Gott hat auch unsere Bitte erhört, dass wir dazu Leiter brauchen. Da ist eine Familie in die Gemeinde gekommen und die hängt sich da voll rein und tun das mit Leib und Seele, mit ihrem ganzen Herzen. Und da gibt es junge Leute, die sich jetzt treffen und proben und jetzt gibt's danach noch Event und da ist da bis Mitternacht sind die zusammen und da gibt's Tee und da gibt's Gespräche und dann hat das die Jugendgruppen von anderen Gemeinden erfasst und das, also das, was wo wir Älteste zugucken und sagen, oh, krass. Ich erzähle das als Ermutigung, weil wo wir dafür gebetet haben, war es uns da nicht so ermutigt. Wir haben einfach gesehen, wir hatten 3-4 Hanseln, davon sind 2 gegangen und das war's. Ja, so war's. Und das ist so ein Beispiel, es bringt, das kennt ihr auch, es bringt an der Stelle nichts, sich hinzusetzen und jetzt die Gedanken zu zermattern, wir müssten jetzt was ganz Attraktives und was könnten wir von einer Aktion und wie könnten wir Leute erreichen und vielleicht können wir mal Flyer und vielleicht können wir mal die Aktion und was könnten wir denn? Oder wir gucken in andere Gemeinden, was haben die gemacht? Oder das ist ein Konzept. Das ist alles der Bereich Weisheit, wo Gott sagt, mach ich so nicht, das bringt eh nichts. Wir als Leiter beten in Sprachen und daraus auch in Deutsch und bringen Dingen Existenz. Und das ist auch im persönlichen Bereich. Wenn du jetzt kein Leiter bist oder nicht für eine Gruppe von Menschen Verantwortung hast, im persönlichen Bereich, wir prophezeien das, was kommen soll. Den Willen Gottes. Und das ist bedeutungsvoll, ob das aus unserem Mund kommt oder nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und denkt immer daran, es ist 100% rein und klar vom Herrn. Es entspricht immer seinem Willen. Und die Bibel sagt ja, wenn wir gemäß seines Willens bitten, er wird es erhören. Und der Feind kann nicht andocken. Es gibt nirgendwo eine Steckdose, wo er da irgendwas abziehen kann. Es gibt für ihn keine Möglichkeit, das modisch zu machen oder zu zersetzen. Und dass wir es nicht verstehen, hat auch den Vorteil, dass nicht unser Verstand das sofort wieder einordnet in unsere Vorstellungen, was wir glauben, was möglich sein wird. Das ist ein Riesenvorteil, dass nicht unser Verstand gleich wieder, ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, wie soll denn das gehen? Und wir gehen Zeiten entgegen, wo ununterbrochen Dinge geschehen, wo wir jedes Mal merken, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist die Zukunft. Ja, wie soll denn sonst die Weisheit Gottes bekannt gegeben sein? Wie soll sonst die Gemeinde Arche sein? Da sind Leute, die sind 30 Jahre beim Psychologe und die werden geheilt. Das können wir uns nicht vorstellen, aber das geschieht. Und der Schlüssel ist in dem Beten in anderen Sprachen. Es ist der Weg, wie Gott Weisheit offenbaren will. Ich fasse nochmal zusammen. Paulus betete mehr in Sprachen als alle anderen und ich glaube, dass er deshalb solche Offenbarung hatte. Und bedenken am Römerbrief, wie er das auseinander nimmt und wie er das erklärt, Gesetz und Juden und Heiden und Errettung, und es ist doch unglaublich. Er betete mehr in Sprachen als alle anderen. Er war derjenige mit den größten Offenbarungen über das Reich Gottes. Wir beten in Sprachen und wir reden Geheimnisse Gottes. Und die werden so in unserem Geist freigesetzt. Es gibt dadurch diese Verknüpfung der Geheimnisse im Himmel und uns hier auf der Erde jetzt heute. Das ist die Verknüpfung, ist das Beten in Sprachen. Und das war keine Marotte oder kein Hobby von den Aposteln, sondern das war der Grund, dass Paulus zu diesen Jüngern sagte, ja, was habt ihr für eine Taufe? Taufe des Johannes? Okay, müssen wir taufen auf Jesus? Habt ihr den Heiligen Geist? Nein, ja, müssen wir beten. Habt ihr den Heiligen Geist? Weissagten. Apostolischer Dienst muss das sicherstellen, dass alle am Start sind mit neuer Geburt, Wassertaufe, Geistestaufe, Sprachengebet. Und da haben manche Pastoren die Idee, wenn wir das erreicht haben, sind wir am Ziel. Nein, dann sind wir in der Startblöcke. Dann geht's los. Dann laufen wir. Wenn wir diese Bestandteile nicht haben, dann brauchen wir noch gar nicht an den Start zu gehen, weil dann fehlt uns ein Schuh oder ein Hemd oder da sind wir noch gar nicht fähig zu laufen. Geheimnisse werden in unserem Geist freigesetzt, indem wir beten in anderen Sprachen. Und so werden wir mit diesen Realitäten des Himmels verbunden. Und so werden sie zu Realitäten in unserem Herzen. Und ich glaube, dass es der Weg ist, wie der Herr die Gemeinde zu apostolischer Gemeinde werden lässt. Also zu Gemeinden, die Konzentration haben, wie und wo können wir segnen. Also die ganze Selbstverwaltung wird mal völlig aufhören, dass ein Großteil der ganzen Kraft verbraucht oder weggesaugt wird, dass wir einfach nur existieren, dass wir einfach nur da sind als Gemeinde. Es wird sich ganz stark verlagern, die Ausflüsse zu steuern aus der Gemeinde. Das ist das, worum es in Zukunft geht. Also, wir beten in anderen Sprachen. Ezekiel Francis schreibt das. Ich hatte auch schon die Idee, aber ich fand es ein bisschen gesetzlich oder ein bisschen krass. Aber er hat es auch so geschrieben, dachte ich, gut. Wenn wir das üben wollen, wenn du sagst, ja, ich sehe darin einen Sinn, ich stimme damit überein. Es macht wirklich Sinn, du stellst so eine Eieruhr auf 30 Minuten und betest so lange, bis die klingelt. Weil erst dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie lange eine halbe Stunde ist. Und nun wollte ich euch nicht was erzählen, was ich nicht erprobt habe. Das habe ich also diese Woche durchgezogen. Aber ich bin noch ein bisschen höher angegangen. Hat mir diese Woche, eigentlich wollte ich mal zweimal Zeit nehmen, das ging dann wieder nicht. Weil auch gerade unsere Tochter im Krankenhaus ist und wir ein bisschen Attacke hatten vorher. Aber einmal an einem Vormittag habe ich gesagt, Herr, ich bitte dich, gib mir die Kraft. Ich will Minimum eine Stunde in Sprachen beten. Ich will das. Ich weiß, dass das gut ist. Ich will das schaffen. Und ich habe es auch geschafft, preis den Herrn. Und egal wie lange die Zeit ist, die Betonung liegt auf der Regelmäßigkeit. Tut es regelmäßig. Und dann können wir in dieser Zeit das Auslegen gleich mit trainieren, damit wir auch als Dienstgabe an die Gemeinde dienen können. Damit wir nicht, ja, es ist kein Ausleger da. Ja, der Bruder Ausleger ist heute nicht da. Geht's leider nicht. Also man kann ein kleines Notizheft dabei haben. Ich bete immer gerne in der Natur. Da muss ich das halt mit haben. Oder wir sind halt in einem Raum, dass wir die Auslegung auch aufschreiben oder Teile, die uns wichtig erscheinen, wo wir denken, das ist es. Lass uns das aufschreiben. Das, wenn du das mal ein paar Wochen später liest, wirst du erstaunt sein, was Gott da zusammenbaut. Und so können wir üben auszulegen, werden da auch selber sicher, wir entwickeln selber ein Gespür, das war es vom Herrn oder das nicht. Und sind dann gleich für unsere Gruppe, für unsere Gemeinde die Bereicherung. Können uns gleich melden bei denen, wir können auslegen. Noch eine Hilfe, ganz praktischer Ort. Wenn wir in anderen Sprachen beten, dann ist es ja so, dass unser Verstand fruchtleer ist oder Pause hat. Und es ist relativ schwierig, dass wir unseren Verstand über längere Zeiträume wirklich pausieren lassen. Also ich habe da Schwierigkeiten, dass das geht ein paar Minuten und dann, du kannst ja auch, während du Dinge tust, in Sprachen beten, was auch gut ist. Du kannst es ja während dem Autofahren machen oder während dem Kochen oder Arbeiten. Wer vielleicht in einer Fabrik ist, wo auch Maschinenlärm ist, da kann man das ja auch tun. Aber wenn wir jetzt alleine sind mit dem Herrn, dann ist es sinnvoll, dass wir einfach unseren Verstand in die Richtung lenken und uns vorstellen, wir sind jetzt im Himmel im Thronsaal. Und können uns aus der Schrift Sachen nehmen und die uns vorstellen. Also das ist auch sowas, was so im religiösen Bereich irgendwie so verankert scheint. Da gibt's ja das Wort, wir sollen uns kein Bild machen von Gott. Und das riecht gleich alles ein bisschen nach Sünde. Ich glaube, wir dürfen das und wir können das, uns vorzustellen, wenn wir in Sprachen beten, wir sind jetzt im Thronsaal Gottes. Und die Bibel spricht auch von den Wesen, die heilig rufen und von dem gläsernen Meer und was bei Gott ist. Und das hilft uns zu registrieren, ich bin jetzt vor Gott wichtig, ich habe jetzt Audienz und Gott hat seine ganze Aufmerksamkeit zu mir. Der himmlische Vater schaut mich an und hört mir zu. Und meine Gebete sind in dieser Vollkommenheit vollkommen. Fügen sich dort vollkommen ein in das vollkommene Geschehen vor dem Thron Gottes. Was für ein Privileg ist es, dass wir das haben dürfen. Und dass Gott diese Gabe zuerst gibt. Dass wir da nicht 30 Jahre kämpfen müssen, bis Gott sagt, okay, jetzt darfst du das. So gut. Für alle, die mit Kindern arbeiten in der Gemeinde, lehrt eure Kinder und lasst die das Sprachengebet empfangen. Unsere Kinder leben in einem Umfeld, die brauchen das mehr denn je, in ihrem Umfeld bestehen zu können. Und für Kinder ist es so schön, so leicht. Also das muss man einfach miterlebt haben, wie Kinder Sprachengebet empfangen. Das ist einfach nur herrlich. Und deshalb, ja, lass uns das tun. Ich möchte gerne erreichen mit dem Vormittag heute, dass er ab heute mehr in Sprachen betet. Möchtest du was fragen? Ja. Ja, ja.
Ich habe nur gewartet, kurz, weil eigentlich hat mir das gebrannt, die ganze Zeit, wo Axel jetzt gepredigt hat. Und wenn ich das auf diesen Punkt nehme und dann nehme ich noch einen Punkt, das Sprachengebet ist eine mächtige Waffe. Und die habe ich erlebt, als ich noch kein Christ war, weil mir das Leben gerettet wurde, weil meine Frau in Sprachen gebetet hat. Erzähl es kurz mal.
Also wir hatten einen Dienst in Venezuela und ich hatte von Gott nur gekriegt 3 Worte und mit den 3 Worten sind wir nach Venezuela gefahren und haben diesen Ort gesucht, den Gott uns gezeigt hat. Und es war dann so, ich alleine konnte nur dahin und gab keine Flüge für alle. Und ich finde diesen Ort und ich weiß, das ist der erste Schritt, den Gott wollte. Und ich komme zurück zu meiner Familie und wir liegen am Strand und ich bin überglücklich, dass ich das gefunden habe, was mir Gott gesagt hat. Und ich lese so ein kleines Büchlein aus Bad Gandersheim und da stand geschrieben, ich übergebe mein Leben neu und ich übergebe dir alles, was du mit mir tun möchtest. Ich gehöre dir mit Datum, Unterschrift. Das habe ich gerade gemacht. Und mein Mann war baden mit unserem Sohn. Und in dem Moment zur Atlantikküste, kommt unser Sohn aus den Fluten zurück und ruft, Mama, Mama, der Papa schreit um Hilfe. Und ich war in Christus, Gottlob. Und ich nehme unseren Sohn und sag, Sandy, zuerst wir beten. Genauso wie ich es jetzt sage, so verdreht grammatisch, zuerst wir beten. In Jesu Namen mehr, du kriegst den Shishu nicht. Amen. Und dann bin ich vorgelaufen ans Ufer, riesenhohe Wellen und niemand mehr zu sehen, niemand mehr zu sehen. Und ganz kurz kam mir so der Gedanke, ich fahre nicht ohne Skischuhe nach Hause. Und dann bin ich am Ufer entlang gelaufen in Sprachen schreiend. Und es war ein Menschenauflauf. Ich habe das alles nur so am Rande gemerkt. Es waren unheimlich viele Leute und ich schreie. Und unser Sohn und andere Leute sagten hinterher, es waren 4 Minuten.
Und da habe ich gemerkt, eben das, was Axel gesagt hat, das stimmt. Ich war damals noch kein Christ, aber ich habe eins gemerkt, ich war in den Fluten. Das war damals Flut, so dass das Meer eigentlich mal total unruhig war. Und ich kämpfte dann, mein Sohn hat noch geschafft, gerade raus, und ich kämpfte mit den Fluten und mich hat das so wie in der Waschmaschine gedreht. Und dreimal habe ich Wasser geschluckt und ich merkte beim vierten Mal, dass ich dann nicht mehr hochkomme. Und da geht bei dir dann innerhalb von 3 Sekunden ein kompletter Film durch. Oder dann sagst, okay, deine Eltern, dein Haus, deine Kinder, du merkst alles. Und ein Gedanke kam in meinen Sinn, dass meine Frau immer, wenn sie irgendwo Probleme hatte, nach Jesus gerufen hat. Ich habe 3-mal Hilfe gerufen. Beim 4. Mal, wo ich rauskam, obwohl ich noch kein Christ war, habe ich nach Jesus gerufen. Und ich wurde errettet. Ich fand mich wieder im Krankenhaus, total, erstmal bewusstlos. Und dann machte ich die Augen auf, sagte zu meiner Frau, ich habe einen Traum gehabt, ganz bösen. Dann sagst du mir, das war kein Traum, du bist ja auf der ITS.
Ich will euch schnell noch erzählen, wie das war. Also ich bin immer hin und her gelaufen und immer nur gebrüllt. Und auf einmal, weit hinten, kamen 2 große Männer, die sahen venezolanisch aus, waren aber viel größer als die Venezolaner und schleppten meinen bewusstlosen Shishu raus und legten ihn vor mich hin und verschwanden. Ein Jahr später haben wir die Männer gesucht, die gab's nicht. Es waren Engel.
Letzte Bemerkung, an dem Tag sind 3 andere Personen gestorben in den Fluten. Also ich war nicht der Einzige, der dort um Hilfe gerufen oder gefleht hat, aber ich war der Einzige, einer von den 2 war noch eine Frau, die errettet wurden.
Ich möchte auch noch eine kleine Sache sagen. Ich habe vorhin im Lobpreis ein Bild vor Augen gehabt, wie jemand ein Schwein vor sich hertreibt. Ich dachte so an Hans im Glück, ja, der hat so ein Schwein gehabt und das war so ein gemütliches Bild und das Schwein, er mochte das Schwein, ja, und hat das so vor sich hergetrieben. Und ich dachte, ja, was bedeutet das dann? Was bedeutet das bloß? Deshalb habe ich es dann auch nicht weitergegeben, weil ich nicht wusste, was es bedeuten soll, ja. Und dann habe ich ein zweites Bild gehabt, wie dann der Schweinekopf abgetrennt war und so serviert wurde. Habt ihr das schon mal gesehen mit so einem Apfel im Maul? Und ich dachte, ja, was bedeutet das? Und ich wusste nur, der Herr sagt, das, auch diesen Schweinekopf isst den nicht, schmeißt den weg. Das ganze Schwein soll umgebracht werden und behalte davon nichts. Auch den Schweinekopf, denkst du, ja, den kannst du noch essen? Nein, schmeiß alles weg. Und ich glaube, das bezieht sich auf dieses Thema menschliche Weisheit. Und ich glaube, es treiben manche von uns, ja, und ich schließe mich da auch nicht aus. Das hat mich schon sehr angesprochen auch. Dieses Schwein, menschliche Weisheit, das treiben wir für uns her. Und wir denken, vielleicht stimmen wir damit so halb überein, denken, ja, okay, aber so ein bisschen kann man ja noch behalten. Wir machen es jetzt mal tot, aber den Schweinekopf kann man ja noch essen. Und der Herr sagt, nee, auch den Rest noch. Schmeiß ihn weg. Und ich glaube wirklich, dass das stimmt. Sprachengebet konfrontiert menschliche Weisheit. Und vielleicht denkst du heute, das ist übertrieben, ja. Oder du denkst, naja gut, das ist nicht übertrieben, ich stimme dem schon zu. Aber das reicht nicht. Du musst diesen abgetrennten Kopf auch noch wegschmeißen. Und was auch menschliche Weisheit konfrontiert, ganz stark, ist gemeinsames Sprachengebet. Das ist meine Erfahrung, wenn wir als Älteste zusammen Sprachen beten oder in einer Gebetsgruppe, das ist nochmal was anderes. Wenn man dann seinen Mund aufmacht und gemeinsame Sprachen betet, da bringt der Teufel vorher alles Mögliche an Schweinen hoch, die wir vor uns hertreiben wollen. Und die müssen abgestochen werden. Diese menschliche Weisheit, diese Gefühle von, was denkt der andere und oh, das kann man jetzt nicht tun und da ist jetzt vielleicht einer dabei, der macht das nicht oder nein, wir müssen diese Schweine umbringen und auch die abgetrennten Köpfe, die mit Apfel im Maul geschmückt sind, auch noch wegschmeißen und das zulassen, dass unsere menschliche Weisheit konfrontiert wird, weil das setzt wirklich was frei. Sprachengebet setzt das frei, ich möchte einen dicken roten Strich drunter ziehen.
Ja, bei der Gelegenheit ist es mir eigentlich immer auf dem Herzen, dass wenn jemand da sein sollte, der noch nicht in Sprachen betet, das gerne möchte, dann würden wir gerne beten, dass du das jetzt empfängst. Oder betet ihr alle? Du möchtest gerne empfangen, ja? Ist noch jemand da? Ja? Okay. Ja. Ja, dann denke ich, dass wir für euch beten. Also, wir machen das einfach. Die, die das alle schon 100-mal gehört haben, da müsst ihr durch. Beziehungsweise, die ihr in Sprachen betet, nehmt das als Idee, wie ihr wieder anderen helft. Das gehört zum Standard eines Jüngers, jemand anders zu helfen, das Sprachengebet zu empfangen. Und zwar, was ihr tut, ihr müsst euren Mund öffnen. Der Heilige Geist wird nicht kommen und irgendwas mit Gewalt tun. Also, wir haben über Jahre der Praxis Leuten dabei zu helfen und viele Leute sagten, ich habe mir das so gewünscht, habe so viele Jahre gebetet, aber hat einfach noch nie jemand gesagt, ich muss mal meinen Mund aufmachen. Das ist wie mit dem Herr, lass mich im Lotto gewinnen, wo der das betet, viele Male, und Gott sagt irgendwann mal, kauf dir doch endlich mal ein Los. Also das ist wichtig, ihr öffnet euren Mund. Und dann ist der Feind immer mit dem Argument da, da machst du was Eigenes. Der Heilige Geist ist hier und er will das gerne austeilen. Und wenn wir vor dem Herrn sind jetzt und ihn darum bitten, dass er euch das gibt, dann sagt das Wort Gottes, wenn wir ihn um Brot oder Fisch bitten, dann gibt er uns keinen Stein, keinen Skorpion, keine Schlange. Das ist eine Lüge des Feindes, das ist eine Verunglimpfung der Person Gottes, dass wenn wir um ein Sprachengebet bitten, dass da irgendein Dämon kommt und dir irgendeine dämonische Sprache gibt. Das sind Lügen vom Feind. Weiß nicht, wie eure Vorprägung da ist. Wenn das so sein sollte, dass ihr das früher mal gelernt habt, müsst ihr euch an diese Schriftstelle hängen, wo geschrieben steht, wenn ihr mich um etwas bittet, dann gebe ich nicht einen Skorpion. Skorpion ist ein Sinnbild für Dämonen. Also wir können ganz sicher sein, wenn wir hier sind vor dem Herrn und ihn bitten, dass er seine Gaben gibt, die er gerne gibt, dann kann der Feind nicht dazwischen funken. Das kann er nicht. Er ist nicht allmächtig. Er kann es nicht. Also das ist ganz wichtig. Ihr macht euren Mund auf und ihr gebt einfach eurer Stimme Ton. Und dann kommen da ein paar Silben. Und die klingen vielleicht komisch. Und die betet ihr. Und redet. Und damit es jetzt für euch nicht peinlich ist, machen wir das alle gleichzeitig. Also ich werde ein kurzes deutsches Gebet sprechen, dass jetzt der Heilige Geist euch das schenkt. Und dann zähle ich bis 3. Was ist da dran so lustig? Und bei 3 beten wir alle in Sprachen. Und ihr macht einfach in dem Moment euren Mund auf. Das ist wie auf dem Startblock stehen und springen. Der Heilige Geist ist da und er meint es gut. Und er will euch das geben. Ja, Herr, wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst. Und dass du uns gute Gaben gibst. Und dass du, Heiliger Geist, ein guter Geist bist. Und dass es in deinem Wesen keinerlei Hintertriebenheit gibt oder Falschheit oder Verlogenheit. So etwas kennst du nicht. Wir wollen dich ehren für die guten Gaben deines Heiligen Geistes, Herr. Und ich bete jetzt für unsere Schwestern, dass du jetzt zu ihnen kommst und ihnen jetzt diese Gabe gibst und das jetzt in ihnen freisetzt. In Jesu Namen. So, und jetzt beten wir alle in Sprachen. Ora passiamo a So, lass uns mal eine kurze Pause machen. Hattet ihr irgendwie ein paar Silben? Ja? Okay. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Als ich das Sprachengebet empfing, da habe ich mir sehr, sehr schwer damit getan. Und ich hatte immer als erstes Wort Malachi. Das war halt das, was ich da hatte. Und nun wusste ich, da gibt's in der Bibel so einen Prophet, der so heißt. Und dann war mir das richtig schwer, weil ich dachte, das habe ich mir halt ausgedacht. Und das Wort kenne ich ja auch und das ist es halt nicht. Und dann gab es einen lieben Mann in meinem Umfeld, der mir sagen konnte, wenn du das hast, bete das. Und daraus ist nach Monaten bei mir mehr geworden. Weil das Sprachenbeten konfrontiert unsere menschliche Stärke, unsere menschliche Weisheit. Und unser Verstand musste erstmal irgendwie ein bisschen runterkommen. Und für Leute, die viel im Kopf tun, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber wenn da ein paar Silben waren, bete die weiter. Hattest du ein paar Sachen? Ja, preis den Herrn. Jetzt, nächste Standardlüge des Feindes, du hast dir das ausgedacht. Und das war gar nichts. Das ist eine Lüge, das ist von Gott und das ist, wie das beginnt. Alle Geistesgaben funktionieren nicht so, dass sie jemand empfängt und dann kann der komplett prophezeien. Oder jemand empfängt die Gabe der Unterscheidung und er kann alles unterscheiden. Sondern alle Gaben werden geübt. Also in eurer Gebetszeit, ab heute, guckt ihr auf die Uhr und betet mindestens 5 Minuten in Sprachen. Und dann werdet ihr merken, wie das fließt. Und manchmal ist es eine Hilfe, weiß nicht, ob ihr gerne singt, manchmal ist es eine Hilfe zu singen. Da kommt man in mehr Freiheit manchmal. Okay, gut, dann seid gesegnet und lasst es euch schmecken.